Guten Abend, herzlich willkommen auf Schloss Batzdorf. Vielen Dank, lieber Stefan. Vielen lieben Dank, Bettina, für die Einladung auf Schloss Batzdorf und dazu hier ein paar einleitende, hinführende Worte zu sagen zu dem Schönen, was sich hier wieder zeigt. Vielen lieben Dank, liebe Gäste, für Ihr Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich unter einem strahlend blauen Himmel hier angereist, vorbei an satten grünen Wiesen und Feldern und vorbei an dem verblassenden Rapsblüten. Hierher nach Schloss Batzdorf, in seine alten, dicken und warmen Sandsteinmauern, zu einer Ausstellung, bei der Sie neben dem Gelb nun die beiden anderen Grundfarben erwarten. Eine Pfingstausstellung, welche die Gastgeberin und ausstellende Künstlerin Bettina Zimmermann mit Phase Rot und viel Blau betitelte. Bettina hat diese Ausstellung organisiert und kuratiert und damit lenkt sie also gewissermaßen auch schon sehr entschieden unsere Blicke, indem sie auswählte und bestimmte, was sich uns heute wie zeigt. Wir nehmen also Anteil an Ihren damit verbundenen Intentionen, die wiederum nicht unwesentlich von Ihren Bewegungen und Bestrebungen nach Positionierung und Vergewisserung, Selbstfindung und Bestimmung als Künstlerin wie als Tochter eines meisterhaften Künstlers getragen sind. Und so nehmen wir letztlich auch Anteil an einem sehr intimen Geschehen, dem Dialog zwischen Tochter und Vater, Paul und Bettina Zimmermann. Bilder der beiden werden gezeigt. In einer Pfingstausstellung hier auf Schloss Batzdorf, die Bilder von Bettina hier in der Kapelle, vor allem hier in der Kapelle, und eine sehr spezielle Auswahl an Bildern aus dem riesigen und facettenreichen Oeuvre ihres Vaters drüben in der Ladengalerie. Zusammen und doch getrennt. Mit und bei und doch nicht nebeneinander sind ihre Bilder hier zu betrachten. Sie, liebe Gäste, müssen sich dazu bewegen, den Ort verlassen, vom einen zum anderen pilgern, um jeweils die Bilder des anderen Künstlers zu finden. Einen Transfer, einen leiblichen Prozess, ein Wandern zwischen Bildwelten bewältigen. Womit wir en passant, so glaube ich, auch schon einige wichtige Grundmotive dieser Ausstellung berührt haben, die einige Schlaglichter auf den Kontext und Hintergründe der Ausstellung ergeben. Ich schlage Ihnen, wenn Sie gestatten, liebe Gäste, vor, die ausgestellten Bilder auch unter den folgenden Motiven zu beleuchten und zu lesen. Bewegung, weggehen. Sich lösen, befreien, ausbrechen aus dem Vorgezeichneten, ins fremde andere, um sich selbst und das eigene zu finden. Die Initiatorin und Gastgeberin Bettina Zimmermann mit ihrem sehr persönlichen Bezug zum hiesigen Ort, dessen Wiederaufbau und Belebung sie einen großen Teil ihrer Lebens- und Schaffenszeit widmete und widmet, zeigt diesmal keine Motive und Impressionen vom Ort hier. Sie präsentiert uns wohl erneut Bilder im farbigen Acryl von Landschaften, von der Natur, Blicke auf Horizonte mit dominanten Blau, Grün, Gelb und Braun auf Wasser, Meer, Seen und Himmel, auf grüne Berge, Hänge, Felder, Wiesen und immer wieder auch auf Bäume, dunkel, stark, in Bewegung, gar im Tanz und satte, intensive, kontrastierende Farbkompositionen, grafisch betonte Flächen und Strukturen. Doch es sind neue Werke, Bilder vor allen Dingen mit Landschaftsmotiven aus der Ferne, aus Norwegen, aus Cornwall, Mecklenburg und Rügen. Sie sind wie das dominante Blau Ausdruck der Weite und Ferne, der Distanzierung und Entfernung, der Lösung und Befreiung vom Arbeits- und Funktionsbereich hier auf Schloss Batzdorf einerseits und vom meisterhaften Vater und seinen Prägungen andererseits. Sie sind Ergebnis und Ausdruck einer Weitung und Öffnung für Impulse von anderswoher, in der Fremde, für Abgrenzungen und Lösungen, sowohl für ein Weg von als auch für eine Befreiung für. Dort, wo man fremd hinkommt, ist man offener als da, wo man funktionieren muss, so die Künstlerin. Es sind Bilder, die von diesem Prozess zeugen und vom Mut der Künstlerin auf- und abzubrechen, loszulassen, ja, zu vergessen. Alles zu vergessen, was zum bisherigen Prägenden und Haltgebenden gehörte. Ein Weg von, eine Befreiung für, um sich zu öffnen, um etwas Eigenes zu finden, um zurückzufinden zum eigenen, zur Kunst, zum eigenen Denken und Fühlen, zum eigenen Stil. Damit das, was letztlich Kunst ausmacht, heraus kann, so die Künstlerin. Damit etwas fließt, was ein Gefühl raus will, damit etwas mitschwingt. Das vermeintlich und der Titelgebung geschuldete viele Blau des Himmels, Meeres und der Seen auf den hier gezeigten Bildern, es erweist sich dadurch dann doch um einiges bedeutsamer und tiefer. Es entspricht dem starken und bestimmenden, befreienden Motiv, in Bewegung und Fluss, ins Fließen zu kommen. Wir spüren diesen Willen zum eigenen Ausdruck in den pastösen, kraftvoll entschiedenen Spachtelungen der Kreidefelsen auf dem Küstenbild von Cornwall dahinter ihnen, im Schwung des zu den Klippen hinfließenden Grüns der Wiesen und der vom Wind zersausten Gräser. Vom Unterwegssein, wie auch von der Spannung von Heimat und Fremde, vom Ausbruch aus und von der Sehnsucht nach Heimkehr ins eigene, zeugen auch ihre Landschaftsbilder auf Rügen. Also hier und da. Und ganz besonders intensiv formt dieses dynamische Motiv auch ihre Baumbilder auf Rügen. Da, da und dahinter ihnen. Ein Kreis von Baumkronen greift sich im Blick nach oben verjüngend ineinander und erzeugt, wie im Blick durch ein Kaleidoskop, das Spektakel eines flackernden Spieles und Tanzes unendlich vielfältiger, gebrochener und sich spiegelnder Lichter und Farben auf dem Blick in die Wipfeln dahinter ihnen. Ein Reigen aus oszillierenden und rhythmischen warmen Licht, einem solchen Reigen scheinen sich auch die Ulmen hinzugeben, deren Äste wie Arme aus- und ineinander greifen, um im engen, geschlossenen, herbstlichen Kreis geschwungener Vertikalen aus verschmelzenden Variationen von Braun, Rot und Gelb sich biegen, wiegen, um sich tanzend einer gemeinsamen Bewegung hinzugeben. Auf diesem Bild scheint alles in schwungvoller, mal sanfter, mal stürmischer Bewegung. Alles ist davon ergriffen und gibt sich dem kreisenden Tanz der Natur hin, vor allem die Bäume, die ineinandergreifend diesen Energiefluss einander weitergeben, was beim Betrachten trotz der gewahrten Distanz einen Sog und Strudel erzeugt. Vor einem klar aufgeteilten, in Braun- und Grüntönen gehaltenen Hintergrund, in braumer, mütterlicher Erde wurzelnd, kräftig dunkelbraune Ulmen, deren Baumstämme und Äste sich nicht gerade starr und steif nach oben verjüngen, sondern sich biegen, beugen und krümmen, schwingend vor einem grünen Lebenshorizont in den Raum ausgreifen, in kreisend, erkundend und umfassend, sich tanzend hingeben an seinen Rhythmus, mitschwingen mit seiner Melodie, die aufblitzt und flackert wie die hellen Spuren und Lichttexturen, in die sich in und auf pastöse Malschichten prägen. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach dem Bild. Ich glaube, lass mal, das ist hinter dir. Genau. Und als dominierender Farbton tritt es uns, dieses bewegende Blau, dann mit voller Wucht auf den Landschaftsbildern entgegen. Als von Licht berstender und sich wölbend weitender und voll von gespannter Energie schier platzender Himmel. Oder als in satten, tiefdunklen oder türkishellen Tönen sich spiegelndes Blau im Wasser der Seen und des Meeres, wie da im Bootsschuppen im mecklenburgischen Krakau am See oder hier beim Blick über den norwegischen Bergsee. Auf manchen Bildern scheint dieses bestimmende Himmels- und Meeresblau vom Baumgruppen am unteren Bildrand gesäumt und am Horizont ineinanderfließend einen unendlich grenzenlos weiten Blick zu öffnen. Dieses Blau trägt und überträgt dann doch noch mehr als eine befreiende Weite. Sein sich öffnender Horizont drückt auch mehr als eine Sehnsucht nach Weite aus. Es taucht die ganze Landschaft in eine Stimmung spiritueller Transzendenz. Der Blick vom Ufer auf dieses von blauer Weite gestimmte Meer ist in seiner scheinbaren Begrenztheit doch schon über diese Grenze hinaus. In Bezug auf eine unendliche Ferne eingetaucht, motiviert und unterwegs zum unerreichbaren, ewigen, vielleicht göttlichen. Der Aufbruch, das Weggehen aus dem Arbeits- und Funktionsbereich, wie auch das notwendige Sich-Lösen von den väterlichen Prägungen und Einflüssen, der Mut zur Befreiung von Vergrenzungen und von all dem Vorgezeichneten, befreit die Künstlerin zur Öffnung für das Eigene, für den eigenen künstlerischen Ausdruck, in der Annahme, schöpferisch-kreativen Verarbeitung und Weitergabe, an der sie uns heute teilhaben lässt. Im Blick auf diese Landschaften, in der gesuchten Beheimatung, in der uns umgebenden, tragend nährenden Natur, in ihrer Bewegtheit, als schöpferische Vorgabe unseres schöpferischen Daseins, Annehmens, Gestaltens und Weitergebens.
Thank you.
Himmel, Erde, Wasser, Licht. Und diese Elemente eingetaucht in ein unendlich tiefes, türkisenes Blau, mit dem auch auf den Einladungen abgedruckten Gemälde ist Bettina Zimmermann ein Bild voller Spiritualität und mystischer Tiefe gelungen. Es zeigt den Blick über den Eidsvatnet, einen Bergsee in Norwegen, der versteckt gelegen und nur mühsam erreichbar hinter dem Sognefjord, dem längsten und tiefsten Fjord Europas, liegt. Auf seinem nordöstlichen Ende befindet sich das Dörfchen Skjolden. 1913 war hier ein seltsamer Wanderer aufgetaucht, ein verunsicherter, zutiefst zerrissener Mensch auf der Suche nach Stille, nach Ruhe, zur Einkehr und ungestörten Besinnung, zum Nachdenken über tiefste, fundamentale philosophische Fragen. Ein Jahr später ließ er sich abgeschieden vom Dorf auf der gegenüberliegenden nordöstlichen Seite des Sees, zu der kein Weg führte und die man daher nur mit dem Ruderboot den See überquerend erreichen konnte, auf einem Felsvorsprung, mehr als 30 Meter hoch über dem See gelegen und nur über einen gefährlichen, unwegsamen Pfad entlang der Felskante erreichbar, eine Hütte bauen. Hier, in der unzugänglichen menschenleeren Einsamkeit, inmitten von Wäldern, schroffen Bergen und Felsgestein, unter dem offenen Himmel und im stillen Ernst dieser wunderschönen Umgebung, zu der er in den nächsten Jahren immer wieder zurückkehren würde, erschuf Ludwig Wittgenstein die Grundzüge für einige der für die analytische Philosophie wohl wichtigsten, revolutionärsten und prägendsten philosophischen Werke, wie seinen Tractatus Logico Philosophicus. Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Mit diesem Resümee beendete jener Ludwig Wittgenstein seinen Tractatus. Seine Werke, auch dieses, sind nicht bebildert. Und doch würden die abstrakten Grafiken des Grafikers und Malers Paul Zimmermann, der 2017 im Alter von 96 Jahren in Leipzig starb, wohl recht gut zur nüchternen Klarheit, Formalität, Abstraktheit und zum revolutionär logisch-philosophischen, zu jener Katharsis des Tractatus passen, aber auch zu seinem bei aller ernsthaften Entschiedenheit begrenzend öffnenden Schluss. 10 Bilder, Grafiken mit Ölkreide auf Karton, teilweise mit Collagen, wählte die Tochter Bettina Zimmermann aus dem riesigen und facettenreichen Oeuvre ihres Vaters aus und stellte sie unter das Motto Phase Rot. Finden Sie drüben in der Ladengalerie. Sie folgt damit den Vorgaben einer Ausstellung, die Lutz Jakobasch unter diesem Titel im Kunstforum Radio Lenk in Dresden vor circa einem Jahr zusammen mit Bettina realisierte. Sie zeigen ein von Rottönen beherrschtes Spektrum an grafischen Bildkompositionen, das von streng geometrisch abstrakten Formen, Vierecken, klaren Parallelen und Geraden bis zu floralen Anmutungen reicht. Bestimmend scheint auf den ersten Blick das Abstrakte, Konstruktive. Bilder, die eine klar aufgebaute Ordnung und Struktur aufweisen und auf denen wir streng geometrischen, puristisch elementaren, klar abgegrenzten und so eindeutig bestimmten zweidimensionalen Formen und Flächen begegnen. Vor allem farbigen Vierecken, die von strenger Geometrie, Linearität, Geradheit und Rechtwinkligkeit bestimmt werden. Ergänzt wird dieses Spektrum an konstruktiv-formalen Bildern durch Kompositionen, auf denen diese geometrischen Figuren, Reihungen und Verschachtelungen in Bewegung und Fluss geraten, indem sie sich wölben und verengen, ein- und ausatmend pulsieren, schwingen und schlängeln, Und schließlich finden sich sogar einige Bilder mit organischen Strukturen und geradezu floralen Anmutungen. Das heißt, die wenigen hier ausgewählten Bilder selbst zeigen in ihrem Vergleich ein Spektrum, das von Klarheit und Starre über einen gewissen meditativ pulsierende Stille, Konzentration und ansetzende Bewegtheit bis hin zur floralen Lebendigkeit reicht. Sie verweisen so auf ein gestalterisches Moment, das diese scheinbar starre geometrische Fixierung dynamisch ergänzt oder gar aufsprengt. Und sie ermuntern dazu, genau diese Dynamik auch in den scheinbar abstrakt formal stillgestellten Bildern aufzusuchen und zu entdecken. Und tatsächlich, die Formen Paul Zimmermanns stehen teilweise sehr kompakt für sich, fest, fast starr gefügt, klar und deutlich voneinander abgegrenzt und zum Umgebenden kontrastierend. Doch zugleich stehen sie ineinander verschachtelt und in einem unerschöpflichen Netz an Bezügen. In ihren Reihungen und Variationen erscheinen sie wie Reflexionen und aufeinander antwortende Echos. Und gerade in den Abgrenzungen geben sie sich im begrenzenden Bezug aufeinander gegenseitig Form. In ihrer variierenden Reihung mischen sie sich und treten sie, sich in der spannungsvollen Nähe unterscheidend, doch in einen Dialog miteinander. Diese spannungsvollen Bezüge zwischen den Flächen, Farben und Kontrasten lassen diese schweben. Sie erzeugen eine Lebendigkeit und lösen im Betrachtenden eine Bewegung während der Rezeption aus. Zugleich öffnet sich eine unendliche, schier unerschöpfliche Vielfalt an diesen ihren Bezügen untereinander, was die Vielstimmigkeit im Konzert dieser lebendigen Resonanzen nochmals potenziert. Auch der genauere, zweite Blick auf die Gestaltung dieser Flächen selbst bestätigt diesen dynamischen Eindruck. Die Wärme der rot-ocker getönten Flächen korrespondiert mit einer weichen, samtenen und zarten, fast fellartig ziselierten Anmutung, die von der feinen Struktur und dynamischen Texturierung dieser Flächen durch die sich überlagernden Ölkreidestriche und Schwingungen herrührt. Sowohl die Bilder untereinander, so wie Sie sie gehängt in der Ladengalerie finden, als auch die Kompositionen der geometrischen Figuren in den einzelnen Bildern, wie auch letztlich deren Gestaltung selbst. Sie alle weisen also kontrapunktische, gegensätzliche, jedoch keineswegs widersprüchliche, sondern sich polar ergänzende Charakteristika auf, die bei eingehender Betrachtung dieser grafisch-kalligraphischen Abstraktionen eine Lebendigkeit, Bewegung, Tanz und Spiel erzeugen. Dem aufmerksamen Blick auf diese spannungsvollen und dynamischen Strukturschichtungen und Verschachtelungen enthüllen viele der Bilder zudem kalligraphische Elemente, geheimnisvolle Schriftzeichen und Botschaften. Und sie verweisen damit auf einen chiffrierten, palimpsestartigen Subtext der Bilder von Paul Zimmermann, auf ein alphabetanisches Universum. Sie rühren damit an den schöpferischen Urgrund seiner lebenslangen künstlerischen Auseinandersetzung mit Kalligraphie und Typografie, Schrift und Buchgestaltung, mit der Welt der Zeichen. Und an seine Bemühungen um ein zeichnerisches, malendes Schreiben, dem es nicht um Lesbarkeit ging, sondern um den Prozess des Schreibens selbst, um seine emotionale Erlebbarkeit und visuelle Erfahrbarkeit, um dessen Befreiung und um den freien künstlerischen Umgang und Ausdruck dieser befreienden Bewegung des Schreibens. Seine Bilder entstanden und entstehen in geistiger Konzentration, in Stille und Ruhe, in meditativer Versenkung, in Öffnung und gereinigter Bewusstheit dieses Prozesses des Schreibens. Sie sind optisch fixierte Mitteilungen, deren Inhalt nur diese fixierte Bewegung selbst ist. Sie sind Resultat und Ausdruck eines meditativen Tanzes von Schrift und Malerei und tragen in sich noch den individuellen Schwung, den Fluss und die Energie, die Schönheit und Zartheit, die Dynamik, die Rhythmik und die Musikalität, den ganzen einzigartigen, uneinholbaren Kairos der schreibenden Hand. Sie sind Verkörperungen dieses zutiefst individuellen Aktes und seines persönlichen Duktus. Dabei jedoch kalligraphisch komprimiert auf Elementares, Universales, gereinigt zum ästhetischen Gebilde und künstlerisch transformiert in eine Abstraktion zum Schriftbild und Sinnzeichen, das in seiner abstrakten Absolutheit dennoch auch jene besondernde Individualität umfasst und weiterträgt. Und das beim schöpferischen Bilden und Erfahren, das heißt in der performativen Vergegenwärtigung dieses Prozesses, auch an die magischen Dimensionen dieses Vollzuges rührt. Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sie erinnern sich. So beschloss Ludwig Wittgenstein also seinen Traktatus. Sein Bemühen um eine logische Bereinigung der philosophischen Rede vom logisch Unsinnigen und daher Unaussprechlichen. Sie zieht hier eine Grenze. Das, was materielle Bedingung der Möglichkeit philosophischen Denkens und Sprechens ist, das kann selbst nicht mehr angemessener Gegenstand dieses Sprechens und Denkens sein. Es übersteigt, transzendiert als Möglichkeitsbedingung die Grenze des sinnvoll Sagbaren. Aber was und wie, wenn man schweigen kann, angerührt angesichts und von diesem Unsagbaren, von dieser Transzendenz, vom vorausliegenden, gründenden, umfassenden, beständig irritierenden und befremdenden und so zum Ausdruck und Aufbruch ins lebendige eigene Drängenden. Was, wenn vielleicht gerade erst dann und dort ein Horizont wesentlicher Fragen, tiefster Fragwürdigkeit und notwendigen Ausdrucks erreicht wird? Es rührt nicht von ungefähr, dass hier die Künste Medien bereitstellen für einen kreativen Ausdruck des philosophisch, logisch, diskursiv nicht mehr Sagbaren, aber dennoch Wesentlichen. Der Sinnenrausch sei zur Liebe, was der Schlaf zum Leben, so Novalis. Festgehalten unter anderem auf einer kleinen Stele, nicht unweit hier am Totenhäuschen. Mehr als nur vordergründig scheint sich Novalis hier von den die reine Liebe rauschhaft übermächtigenden Sinnesfreuden zu distanzieren. Zugleich kann er doch die unaufhebbar polare Bezogenheit der beiden, Sinnesfreuden, Liebe, Schlaf, Leben, Heimat, Fremde, nicht ignorieren. Wir sind als Menschen in einer ganz besonderen, herausfordernden Weise mit diesen polaren Gegensätzen konfrontiert. Prinzipiell philosophisch und abstrakt gesprochen, sie bestimmen als universale Grundstrukturen des Lebens auch uns. In allem, was wir selbst individuell, lebendig konkret vollziehen, erfassen, erfahren und gestalten. Sowohl im Betrachten einer Landschaft als auch im Vollzug des Schreibens. Auf jeden unserer Aufbrüche aus der Heimat in die Fremde, aus und zum eigenen. Stets gilt es dabei, im lebendigen Fluss, in der tänzerischen Bewegung zwischen den Polen des Lebens und damit in ihrer Spannung zu bleiben. Und das heißt dann auch, dem gefährlichen Reiz der vereinseitigenden Extreme, der überspannten Pole für sich, wie auch der Versuchung einer stillstehenden, verweilenden Mitte zwischen ihnen zu widerstehen. Ich danke Ihnen, liebe Gäste, für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Freude beim beschwingten Betrachten, beim irritierenden Nachvollzug und Eintauchen in die farbenfrohen, lebendig pulsierenden Bilderwelten und bei der wandernden Teilhabe am Neben, Mit, Gegen und Füreinander der lebendigen, mehr als nur roten und blauen Impulse, am Dialog zwischen Tochter und Vater Zimmermann.
Ganz herzlich danken für die